Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Und das, denke ich, dürfen wir auch in dieser Stunde tun. Und ich grüße auch euch nochmal mit dem Wochenvers. Der passt auch so gut dazu. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mich zum Anfang still werden. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Danke, Herr Jesus, dass wir das sprechen dürfen, dass wir das manchmal auch singen dürfen und dass wir dich loben und preisen dürfen, weil du der Herr und der Heiland dieser Welt bist. Und danke, dass wir am Abend dieses Tages, wenn der Tag sich neige, zusammenkommen dürfen unter dein Wort. Danke, dass du uns dein Wort gibst, das Wort, was manchmal uns viel Trost und viel Freude auch gibt, aber manchmal auch viel Nachdenken und viel Dinge, die man vielleicht aufs erste Lesen gar nicht kapiert. Aber danke, Herr, dass du uns dein Wort immer wieder aufschließt, immer wieder neu, und du uns durch dein Wort begegnest. Und hab dir Dank, dass du es auch in dieser Stunde tun möchtest. Wir bitten dich einfach, dass du in unsere Mitte kommst und dass wir uns an dir orientieren können. Und danke, dass du auch Gerhard segnest, der dein Wort uns aufschließt, und auch Dorothee, die uns begleitet bei den Liedern, Herr. Und danke, dass wir uns in deinem Namen hier treffen dürfen. Segne diese Gemeinschaftsstunde. Sei du auch bei all denen, die heute nicht hier sein können. Bewahre die, wo noch unterwegs sind. Und grüße auch die, wo zu Hause sind oder irgendwo im Krankenhaus oder im Pflegeheim oder in der Geriatrie. Danke, dass wir sie dir auch alle bringen dürfen, dass du auch für sie sorgst. Amen.
Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Offenbarung. Ein schwieriges Kapitel. Und zum Anfang, denke ich, ist es einfach auch wichtig, dass man uns immer wieder neu darüber im Klaren werdet, was will das Buch. Und da möchte ich zum Anfang aus Kapitel 1 den dritten Vers lesen. Da heißt es: Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darinnen geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Lesen, hören, bewahren. Wir sind ja seit Mitte August wieder in der Offenbarung des Johannes unterwegs, und vieles in diesem Buch ist ja ermutigend, aber vieles auch befremdlich, auch unverständlich, erscheint auch manchmal bedrohlich und bedrückend. Der Johann Albrecht Bengel, der ja 1687 bis 1752 gelebt hat, der hat über seine Zeit geschrieben, dass da kein Gespür für die Realität der endzeitlichen Erwartungen war. Also ein Buch mit 7 Siegeln. Er war überzeugt, dass die zukünftigen Generationen hier weiterkommen, und sagt, die Zeit wird's lehren. Weltgeschichtliche Ereignisse mit ihrem endzeitlichen Ausmaß machen uns heute ja wieder irgendwo sensibler für die Zeichen der Zeit. Und ich denke, es ist gut, wenn wir hier wieder aufmerksamer werden. Und jedoch wollen wir den Grundton aus diesem Vers 3 einfach auch verinnerlichen. Lesen, hören und bewahren. Und das wird uns den Blick schärfen und aufmerksam werden lassen. Die Sichtweise Bengels war eine andere als heute die Auslegungen sind und lehrt uns zugleich, offen zu bleiben im Verstehen, im Interpretieren dieser Bilder und Texte. Unsere Erkenntnisse sind Stückwerk, und deshalb wollen wir achtsam sein und uns nicht auf bestimmte Ansichten und Erkenntnisse versteifen. Leider haben wir jetzt letzten Sonntag das 10. Kapitel nicht behandelt, und nicht den Blick genommen. Und doch kommen wir nicht darum hin, es kurz zu streifen. Und ich möchte es eigentlich auch nur ganz kurz streifen. Johannes sieht im 10. Kapitel einen starken Engel vom Himmel herabkommen, der mit einem Fuß auf dem Meer steht und mit dem anderen Fuß auf der Erde. Und er hatte eine geöffnete Schriftrolle. In der Luther-Übersetzung heißt es ein geöffnetes Büchlein, hat er in der Hand. Und dann wird beschrieben, Donnergetöse und Gebrüll. Und da schreit dieser Engel diese Botschaft hinaus, die die gesamte Völkerwelt, die ganze Schöpfung betrifft. Und es wird gesagt, Johannes darf diese Botschaft nicht aufschreiben. Es ist ihm verboten. Der Engel erhebt seine rechte Hand zum Himmel und schwört bei dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer, Doppelpunkt. Es soll keine Zeit mehr sein, denn wenn der siebte Engel die Posaune bläst, ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat durch die Propheten. So ganz kurz dieser grobe Inhalt. Johannes bekommt diese Schriftrolle und soll sie essen. Sie ist ihm süß im Mund, so wird es beschrieben, aber liegt ihm schwer im Magen. So wie es uns auch schwer im Magen liegt, was man sagen soll. Johannes bekommt dann abermals den Auftrag zu weissagen von Völkern, Nationen und Sprachen und vielen Königen. Und Johannes wird neu gestärkt für seine vor ihm liegenden Prophetien, die er weissagen muss. Offensichtlich war das, was er nicht aufschreiben sollte, und die Schriftrolle schwere Kost für ihn, die über seine Kräfte ging. Doch er wird gestärkt. Es wird ausdrücklich gesagt, es ist ihm süß im Mund. Also es hat ihm geschmeckt. Vielleicht hat es ihn auch gestärkt, offensichtlich. Die Zeit der Geduld und der Langmut Gottes mit den Völkern geht zu Ende. Das ist so diese Aussage aus diesem Kapitel. Und das ist die Botschaft des Engels für die Schöpfung, für die Menschen. Und da kommen wir jetzt zum 11. Kapitel. Und der Heiko wird uns jetzt dieses 11. Kapitel lesen.
Ich lese Offenbarung 11 nach der Übersetzung von Martin Luther, überschrieben hier der erste Abschnitt mit die beiden Zeugen und ab dem Vers 15 die siebente Posaune. Offenbarung 11. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1265 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu zerschlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und 1,5 und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich, und sie werden einander Geschenke senden, denn diese 2 Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Und nach 3 Tagen und 1,5 fuhren sie in den Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steig herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der 1/10 der Stadt stürzte ein, und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber, siehe, das 3. Wehe kommt schnell. Und der 7. Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, und es sind gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel.
Es ist ein herausfordernder Text, und ich denke nicht, dass ich alles ausgelegt bekomme und auch alles richtig verstanden habe. Oder ja, es ist voll geheimnisvollen Bildern, auch bedrückend und beängstigend, aber auch hoffnungsvoll, weil Gott selbst geheimnisvoll eingreift. Ich möchte das in 2 Teile aufteilen. Der 1. Teil, der ist etwas länger, und der 2. Teil etwas kürzer. Müsst ihr also ein bisschen Geduld mit mir haben. Im 2. Teil wird uns dann aufgezeigt, dass Jesus Christus alle Macht von Gott, dem Vater, übertragen ist und das Geheimnis Gottes für alle Menschen offenbar wird und Christus regieren wird in Ewigkeit. Ich möchte versuchen, abschnittweise diesen Text anhand verschiedener Ausleger zu öffnen, und möchte vorausschicken, dass meine bzw. unser aller Erkenntnis Stückwerk ist. Letztendlich sind wir alle darauf angewiesen, dass Jesus uns zu seiner Zeit die Augen öffnet für die jeweiligen Zeiterscheinungen und wir dabei aufmerksam und wachsam sind für die Entwicklungen dieser unserer Zeit. Unsere Grundhaltung soll jedoch ein erwartungsvolles, fröhliches, getröstetes Aufsehen auf Jesus Christus sein. Machen wir uns bewusst: Jesus, er hat alles in den Händen, und ihm ist alle Macht übergeben. Und seine Gemeinde lebt unter seinem Schutz. Und er, der Herr, bewahrt sie, auch wenn dunkle, beängstigende Zeiterscheinungen uns begegnen. In den Versen 1 und 2 bekommt der Johannes in seiner Vision einen Maßstab. Ich lese nochmal diese zwei Verse. Da heißt's: Es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg, miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich denke, und das sind auch andere Ausleger, die so denken, beim Tempel Gottes dürfen wir annehmen, dass es sich nicht um den Tempel in Jerusalem handelt. Der war ja um diese Zeit des Johannes schon zerstört, sondern Tempel Gottes bedeutet ja im Neuen Testament vielfach auch die Gemeinde Jesu. Als gläubige Christen sind wir ja der Tempel Gottes. Jeder einzelne Christ von uns ist, egal wo er lebt, ein Tempel Gottes, weil Jesus und der Vater in ihm Wohnung nehmen. Weil Jesus und der Vater in ihm wohnen. Hier ist jedoch die Gemeinde Jesu weltweit gemeint und gleichzeitig wird durch den Tempel Gottes auch Israel mit einbezogen. Das Volk Gottes, Israel, war ja auch Tempel Gottes. Die heilige Stadt, beziehungsweise Jerusalem, war ja und ist bis heute die besondere Stadt. Die gibt's nur einmal. Und sie ist über die ganzen Jahrtausende und Jahrhunderte hinweg bis heute ein Stolperstein für die Welt. Und wir können hier von einem neuen Bundesvolk reden, das aus Heidenchristen und Judenchristen besteht und Jesus Christus ist ihr Herr und Heiland. Der erwähnte Altar soll symbolisch auf den inneren Vorhof des Tempels anspielen. Hier wird angebetet. Hier wird Christus angebetet. Hier wird von den Gläubigen Jesus die Ehre gegeben. Und dass Johannes symbolisch den zentralen Teil, den inneren Teil des Tempels messen soll und die Gläubigen, die anbeten, unterstreicht, es geht um Menschen, nicht um Gebäude. Und es geht um das gläubige Israel, aus dem heraus Jesus Christus, unser aller Herr und Heiland, kommt. Diese Messung des Johannes symbolisiert das neue Bundesvolk in der Gesamtheit. Das gläubige Israel wie auch die gläubigen Heidenchristen. Eine Gemeinde. Und dann wird uns gesagt, der Vorhof des Tempels wird nicht gemessen. Vom Ursprung im Alten Testament her war ja der Vorhof für das allgemeine Volk und für die Nichtjuden, für die Nicht-Israeliten vorgesehen. Und in der Symbolik ist hier dargestellt, dass dieser Vorhof des Tempels nicht mehr zum Tempel dazugehört. Alle Israeliten, auch alle Heiden, die im Vorhof sind, zählen nicht mehr zum Volk Gottes. Sie sind nicht mehr Tempel. Der Vorhof ist den Nationen gegeben. Alle, die nicht zu den wahren Anbetern Gottes und des Lammes gehören, also auch Israeliten und Juden, sowie Namenschristen, Heiden, die nicht christusgläubig sind, werden offensichtlich ausgeschlossen. Sie gehören nicht mehr zum Tempel Gottes. Und es geht noch weiter. Es wird auch die heilige Stadt Jerusalem aufgeführt, die 42 Monate lang von Heiden zertreten wird. Es gibt ja nur ein Jerusalem, eine heilige Stadt. Und hier wurde Jesus gekreuzigt. Hier wurde er begraben, hier ist er auferstanden. Doch ein Großteil der Juden, ein Großteil der Menschen hat Jesus abgelehnt. Die Stadt wurde ja danach teilweise zerstört und der Tempel ganz zerstört. Und doch ist über die Jahrtausende sie erhalten und heute wieder präsent. Aber von Heiligkeit kann heute wohl kaum jemand sprechen, ist nicht groß was zu spüren. Die Verweltlichung ist überall sichtbar und spürbar. Und sie unterscheidet sich im Grund genommen als Stadt auch nicht groß von anderen Städten, außer von der Historie her. Und doch wird das nicht auf ewig so bleiben. Die Zeit ist begrenzt. 42 Monate oder 3,5 Jahre oder 1260 Tage werden genannt. Ob die heilige Stadt Jerusalem auch physisch wieder heilig wird oder nur geistig gesehen von Jesus angesehen wird, sei dahingestellt. Wir werden es erkennen, wenn die Zeit dafür reif ist. Und ab Vers 3 wird nun von zwei Zeugen berichtet. Sie sind auch Ölbäume und Leuchter, die vor Gott stehen. Auch ihre Zeit ist begrenzt auf 1260 Tage. Also wieder dieselbe Zeitspanne. Und wir dürfen annehmen, dass es hier um die Gemeinde Jesu in der Endzeit geht, die hier beschrieben wird. Hier sind sich die Ausleger nicht einig. Die einen sagen, es werden zwei Personen sein, die da auftreten. Die anderen sagen, es ist das Volk Gottes, die Christenheit, die Gemeinde Jesu, die hier beschrieben wird. Es bleibt offen. Die Endzeit ist ja die Zeit, seit unser Herr auf diese Erde gekommen ist und bis er wiederkommt. Das ist diese Zeitspanne. Die Gemeinde Jesu bezeugt durch die Zeitepochen hindurch, in Jesus ist Vergebung unserer Schuld, weil er am Kreuz die Menschen versöhnt hat mit dem liebenden Gott und Vater. In Jesus ist das Leben, die Freiheit, die Freude, die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist das, was die Gemeinde Jesu durch die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch in dieser Endzeit verkündigt, durch den Geist Gottes. Und diese frohe Botschaft leuchtet in unsere dunkle Welt hinein. Unser Licht soll leuchten. Und wir bezeugen, dass nur in und bei Jesus das Leben ist. Und auch in aller Not und Schmerzen. Nur bei ihm ist Sinn und Ziel unseres Lebens. Und nur in ihm ist das Leben, auch wenn wir sterben müssen. Und dass eben diese Botschaft in dieser endlichen Zeit, solange noch Zeit ist, den Menschen verkündigt wird, dafür sorgt Jesus selbst, dass da nichts verstummt. Dafür sorgt Jesus durch seinen Geist. Und niemand kann das verhindern. Keine Macht der Welt. Und dass diese Botschaft wahr ist und Bestand hat in Ewigkeit, wird durch die Zahl 2, also 2 Zeugen, bestätigt. Die Botschaft durch 2 Zeugen bestätigt ist Wahrheit. Doch viele Menschen wollen das Evangelium von Jesus Christus nicht hören, weil es stört, weil es zur Umkehr, zur Buße ruft. Es ist unbequem, weil die Menschen lieber ihr selbstgewähltes Leben wollen und Jesus nicht als Herrn in ihr Leben lassen wollen. Das Evangelium von Jesus Christus ist störend, es ist mahnend, es tut auch weh. Und es rüttelt Menschen auf und stellt sie vor die Wahl, Jesus als ihren Herrn und Heiland anzunehmen oder abzulehnen. Es gibt nur die 2 Möglichkeiten. im Falle abzulehnen, den eigenen Egoismus auszuleben mit allen Konsequenzen. Und solange die frohe Botschaft des Evangeliums auf dieser Erde verkündigt wird und Menschen sich anrühren lassen in ihrem Innersten, in ihrem Herzen, ist Endzeit. Solange ist Endzeit. Aber diese Endzeit geht, wenn wir uns an das 10. Kapitel erinnern, was ich gerade kurz erwähnt habe, auch einem Ende entgegen. Und am Ende dieser Zeit wird auch die Verkündigung des Evangeliums verstummen. Die Christen werden vielfach auch ihr Leben lassen, um Jesu willen. Jesus hat uns das ja auch vorhergesagt. Durch die Jahrtausende hindurch sind Christen immer wieder verfolgt worden, haben ihr Leben gelassen. Und in unserer heutigen Zeit hat die Christenverfolgung weltweit ein Ausmaß erreicht, wie noch nie in der Geschichte zuvor. Und hier möchte ich einen kleinen Einschub machen und aus dem Kapitel 6 ein paar Verse lesen. Ich lese aus dem Kapitel 6 die Verse 9 bis 11. Da heißt's, da geht's um die Öffnung der Siegel. Als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, Heiliger, Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, wie sie. Und dann Kapitel 7, da lese ich die Verse 9 und 10 und 17. Da heißt es dann, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und dann Vers 17 noch, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Hier lässt uns unser Herr, den Johannes, eine ganz kurze Vorschau erleben und zeigt ihm, dass alle Not der Nachfolger Jesu ein Ende hat. Was für ein Trost. Was für ein Trost für den Johannes, der das sieht. Aber auch was für ein Trost für uns. Und ich denke, wir sollten uns daran festhalten. Wir wollen uns daran festhalten, wenn uns die Entwicklungen auf unserer Erde bange machen wollen. Hier im Kapitel 11 sieht er, der Johannes, das große Ganze von einem Ende bis zum anderen. Und in Vers 7 wird bezeugt, also im Kapitel 11 wieder, dass das Zeugnis der Verkündigung des Evangeliums, das Gebet für diese Welt ein Ende haben wird. Dieses am Schluss der Endzeit symbolische Tier wird Krieg gegen die Zeugen führen und sie überwinden und töten, so steht's drin. Und dieser Satz führt uns ans Ende der Endzeit, wie im Kapitel 10 angedeutet, dass keine Zeit mehr sein wird. Die Endzeit findet kein Ende, solange das Zeugnis solange das Zeugnis von Jesus verkündigt wird, solange die Gebete der Gläubigen für die Menschen zu unserem Herrn aufsteigen, solange wird die Endzeit kein Ende haben. Unser Herr selbst wird doch zu seiner Zeit diese Gnadenzeit beenden, die Verkündigung des Evangeliums einstellen. Die Beter werden nicht mehr da sein. Und es scheint so, als ob der Antichrist, der Teufel, sein Ziel erreicht hat und die Gemeinde Jesu besiegt ist. Selbst das ursprüngliche Jerusalem, das ungläubige Judenvolk, die heilige Stadt, hat sich eins gemacht mit der Welt, mit dieser antichristlichen Macht und haben vermeintlich die Gemeinde Jesu getötet. Endlich sind die unbequemen Mahner verstummt. Endlich können wir leben, wie wir wollen. So könnte man sich's denken. Und Jesus selbst weist uns auf diese schwere Zeit hin. Wir können jetzt nicht wegschieben oder zudecken oder einfach ignorieren. In Matthäus 24 sagt er es uns im Vers 21 und 22. Da sagt Jesus selbst, denn es wird eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder sein wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Aber es ist nur eine kleine Zeit im Vergleich zu dieser vorangegangenen langen Endzeit. Nur 3,5 Tage wird hier ins Verhältnis gesetzt. Wer symbolisch diese Zeit am Ende der Endzeit? Wir lesen hier, dass nach diesen symbolischen 3,5 Tage die Gemeinde wieder aufgeweckt wird und durch eine große Stimme in den Himmel gerufen wird. Klingelt es da bei uns? Wir dürfen annehmen, dass hier, denke ich mal, die Wiederkunft Jesu beginnt und die Gemeinde, die Gläubigen Jesus entgegengeht. Der gekreuzigte Jesus kommt wieder und seine Gemeinde geht ihm entgegen. Und alle übrigen Menschen auf der Erde sehen es. Das wird so ein mächtiges Ereignis sein, dass alle Menschen in Furcht erschrecken und dass sie die Knie beugen und Gott die Ehre geben. Und es wird kein Zweifel mehr sein, dass Jesus Christus der Herr der Geschichte ist und alle Macht hat. Der zweite Abschnitt in unserem Text ist überschrieben mit die siebte Posaune. Die siebte Posaune, die hier angedeutet wird, verkündigt kein Gerichtsurteil wie die vergangenen. Sie verkündet eine neue Weltordnung, das, was unsere Mächtigen gern machen würde, eine neue Weltordnung. Und wir erinnern uns, Jesus kommt und Jesus regiert nun von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Gottessieg, der Sieg Jesu über die Reiche dieser alten Welt sind nun für alle sichtbar. Und der Teufel hat keine Macht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr. Das, was bisher noch in dieser Endzeit uns noch Angst gemacht hat, das ist weg. Sie müssen sich der Macht Gottes und seines Christus beugen. Alle müssen sie Gott und Christus die Ehre geben. Und da wird das wahr, was am Humboldt-Museum in Berlin steht, dass alle Knie sich beugen müssen. Alle müssen sie Gott und Christus die Ehre geben. Das, was wir über Jahrtausende gebetet haben, geht in Erfüllung. Dein Reich komme. Und erst dann werden wir letztlich begreifen und erkennen, was es bedeutet, dein Reich komme. Das, was wir regelmäßig in dem Gebet beten, was Jesus uns gelehrt hat. Die Abgrenzung, die Trennung wird aufgehoben sein, denn jetzt werden auch unsere menschlichen Fehler, unsere Schwächen, unsere Nöte nicht mehr sein. Ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Alles, was uns in diesem Leben Not macht und kaputt machen will, es wird nicht mehr sein. Unsere Sünden, die uns trotz der Vergebung durch Jesu Blut immer wieder stolpern lassen, uns schuldig werden lassen, die Not, die Gebrechen, die Angst, die Schmerzen, all das wird weggewischt sein auf ewig. All das, was uns jetzt auch in Bezug auf Verfolgung, die wir Christen eventuell vielleicht auch in unserem freien Europa irgendwann einmal mitmachen müssen, all das, was uns Angst macht, wird weg sein. All das, was uns rätselhaft ist, in Bezug auf Gottes Wort, wird uns in aller Klarheit erscheinen. Und wir werden keine Fragen mehr haben. Und auch manches, was wir nicht verstehen, in Bezug auf unser Leben, wird uns beantwortet sein. Es werden absolut keine Fragen offen bleiben. Die Freude, das Lob Gottes, die absolute Reinheit, nichts Böses mehr, all das, was uns jetzt noch unfassbar ist, wird uns umgeben, wird uns überwältigen. Zum Lob und Preis unseres Herrn Jesus Christus. Alle Menschen aller Nationen, die sich gegen Jesus aufgelehnt haben, die den gekreuzigten Christus abgelehnt haben und sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, sie werden gerichtet sein oder werden und ihren Lohn erhalten. Das wird nichts mit unserer menschlichen Vergeltungssucht oder mit unserem menschlichen Empfinden nach Gerechtigkeit zu tun haben, sondern die Heiligkeit Gottes wird nur noch entscheidend sein. Sie wird alles überstrahlen. Und in dieser Heiligkeit werden die Menschen, die Jesus abgelehnt haben, erkennen, wen sie abgelehnt haben. Da ist die absolute Macht und Herrlichkeit Gottes, des Schöpfers, der über allem thront. Das wird symbolisiert durch den Tempel Gottes im Himmel, der geöffnet wird und die Bundeslade sichtbar wird. Der Wille Gottes über die Schöpfung ist unwandelbar, von Anfang bis zum Ende. Der Wille Gottes über die Schöpfung ist unwandelbar. Es ist immer dasselbe. Er will seine Schöpfung haben. Seine Gebote sind vollkommen und seine Liebe zu seiner Schöpfung ist unwandelbar und weckt vollkommene Freude. Es fehlen mir einfach da die richtigen Worte dazu, um das beschreiben zu können. Und ich denke, das können wir auch nur dann erst richtig beschreiben und begreifen, wenn wir es sehen dürfen. Abschließend möchte ich hier einfach noch anmerken, dieses Buch der Offenbarung ist ein Buch der Geheimnisse, aber diese Geheimnisse werden über die Zeit offenbart werden. Es kommen ja noch einige Kapitel und manches scheint sich zu wiederholen oder aus der vermeintlichen Reihenfolge zu fallen. Ich denke einfach, vielleicht kann es uns eine Hilfe sein, wenn wir annehmen, dass die folgenden Ereignisse wie mit einer Lupe betrachtet werden. Immer wieder mal eine Stelle unter die andere Stelle im Vergrößerungsglas betrachtet, vergrößert, verdeutlicht, herausgehoben werden aus dem großen Ganzen, um besser verstehen zu können, was noch geschehen wird. Und auch wenn man im 13. Kapitel aufhört, wieder aussteigt, die Offenbarung wieder verlasset, möchte ich euch doch ermuntern, von Zeit zu Zeit mal trotzdem hineinzuschauen, vielleicht auch weiterzulesen in diesem Buch, weiterzulesen, zu hören und zu behalten, ohne in Spekulation zu verfallen. Ich denke, das ist wichtig, gerade auch in unserer heutigen Zeit, wo man vielleicht auf der einen Seite auch ein Stück weit euphorisch werden könnte, auf der anderen Seite deprimiert werden könnte. Einfach, und damit möchte ich schließen, mit diesem dritten Vers aus dem ersten Kapitel wieder, lesen, hören, behalten, ohne Spekulation. Amen. Wir wollen noch still werden zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns mit diesem Buch der Offenbarung auch eine schwere Kost gegeben. Und doch bist du es, der diese Offenbarung dem Johannes gegeben hat, uns zu unterweisen. Und danke, dass du es bist mit einem Heiligen Geist, der uns immer wieder Stück für Stück das eine oder andere aufschließt. Und wir wollen es so nehmen, wie du es uns sagst und erkennen lässt. Danke, Herr Jesus, dass dein Wort gilt auf ewig und dass dein die Zukunft ist und dass wir auf dich, auf dein Reich, auf dein Wiederkommen zugehen und dass du uns zu dir nehmen wirst, zu deiner Zeit. Danke, Herr Jesus. Wir wollen dich loben und preisen dafür. Und wir wollen dich jetzt auch bitten für die vor uns liegende Woche, für alle, die es schwer haben, die Lasten zu tragen haben, die in Not sind. Herr, ich bitte dich einfach, dass du tröstest, dass du neue Kraft schenkst und dass du uns lehrst, aufsehen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Lebens. Und so begleite uns du nun und jeden an seinen Platz und gib uns Kraft und Weisheit und die Fröhlichkeit, den fröhlichen Glauben, ja, und das richtige Wort auf der Zunge, wenn Menschen unser Zeugnis hören sollen. Danke, Herr Jesus. Und so wollen wir dich loben und preisen und dich, ja, bitten, dass du uns segnest. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. So wünsche ich einen guten Nachhauseweg, eine gesegnete neue Woche.